nicht zögerlich sein, sondern auch einfach mal, du bist nicht nur U19-Spieler, du bist jetzt ein Spieler, du bist ein Fußballprofi, musst dich nirgendwo verstecken, so das versucht einem auch immer wieder mitzugeben.
Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ.
Brückengeflüster in der neuen Saison 2023-2024. Wir reden jetzt mit ganz, ganz jungen Spielern aus dem Zweitligakader. Die beiden senken den Altersschnitt erheblich. Das tut auch mein Kollege Malte Golsche. Und ich sorge dafür, dass er hier nicht unter 18 abgleitet. Wir haben zwei Spieler, die der VfL selbst ausgebildet hat, die aus der Jugend jetzt in den Profikader mit einem Vertrag ausgestattet worden sind. Sie haben letztes Jahr schon trainiert und ja, wir begrüßen ganz herzlich Luca Böggemann, den Torhüter.
Hallo.
Und da müssen wir jetzt die erste Klärung gleich vorab machen. Ich hätte jetzt gesagt Yiğit Karademir.
Ja, das ist richtig, ohne das G.
Okay. Und auch die Betonung bei Karademir auf dem D oder ist es Karademir?
Ja, also das erste war schon richtig.
Alles klar, wunderbar. Ich bin schon froh, dass ich es getroffen habe. Und ihr habt heute einen harten Tag hinter euch. Es ist Dienstag, ihr habt zweimal trainiert. Vormittags auf dem Platz, eine sehr intensive Einheit, wie ich fand. Und dann am Nachmittag Kraftraum und nochmal auf dem Platz. Wie war es, wie fühlt ihr euch, Yiğit?
Ja, also ich fühle mich schon ausbelastet. Erstes Training war intensiv auf dem Platz, zweites Training ja, mit dem Kraft-Oberkörpertraining und auch auf dem Platz Blockverhalten trainiert, war schon sehr intensiv. Und dann Sauna-Regeneration und so macht auch einen nochmal ein bisschen müder, würde ich sagen. Ja.
Luca?
Dem kann ich zustimmen. Also man gibt natürlich dann auf dem Platz und neben Platz sein Bestes. So. Und da ist dann die Regeneration ganz wichtig.
Es ist, Harald hat es eben angesprochen, das ist euer zweites Jahr sozusagen bei den Profis. Ihr habt letztes Jahr schon ein bisschen mittrainiert, aber jetzt die Sommervorbereitung, ihr seid jetzt kompletter Teil des Kaders. Wie fühlt sich das an, vor allem jetzt nach dem Aufstieg nochmal in die zweite Bundesliga?
Also wie ich schon damals im Interview gesagt habe, ist einfach ein geiles Gefühl dabei zu sein. Und jetzt möchte man sich hier natürlich auch bestmöglich präsentieren, um dann möglichst dann noch im Kader zu sein und möglichst dann noch zu spielen. Aber das werden wir jetzt in der Vorbereitung dann alles sehen.
Ich finde persönlich auch für mich schon krass, so, wenn du hörst, so, welche Mannschaften alle in der zweiten Liga sind. Ja, Traditionsvereine, Hamburg, Pauli,
Hertha,
genau, Schalke, Ex-Club.
Ist ja, sprechen wir gleich noch drüber, aber eine königsblaue Vergangenheit. Ne? Ja. Aber vielleicht fangen wir mal an so bei den Wurzeln. Erinnert ihr euch noch bestimmt gut an eure ersten Trainings im Trikot, die ersten Spiele? Wo ist es bei euch losgegangen? Und erzähl mal, was dir so an Erinnerung geblieben ist, Yiğit.
Ja, bei mir fing es an in Nordhorn, da bin ich auch geboren, beim VfL Weißelf Nordhorn. Ja, ich kann mich nur erinnern, ich war, glaube ich, 3-4 Jahre alt, da haben mich meine Eltern, also die haben schon seit klein auf gesehen, ich bin einer, der sich viel bewegt und habe mich dann deshalb beim Fußball angemeldet. Und ja, so ging es bei mir los.
Was ist so die erste Erinnerung, wo du so gedacht hast, Mensch, das ist mein Leben, das ist mein Ding, Fußball. So ein Turniersieg vielleicht mit dem Minikickern oder G-Jugend?
Ja, ich würde schon sagen, ich war damals mit meinem besten Freund in der Mannschaft und wir haben halt zusammen im Doppelsturm gespielt. So einfach die Tore, die wir dann zusammen geschossen haben und zusammen gejubelt haben. Daran erinnere ich mich gut.
Und da hast du gejubelt wie irgendeiner von den damals populären Stürmern wahrscheinlich, ne?
Ja, irgendwie habe ich glaube ich, gejubelt. Ich kann mich selber nicht dran erinnern.
Und Luca, wer hat dich ins Tor gestellt? Ich meine, muss man bei der Größe ja erstmal drauf kommen, oder warst du damals ganz normal?
Tatsächlich war ich damals eher ziemlich klein. Und ich bin ja aus Recke.
Ja.
Hab dann auch beim TuS Recke angefangen. Und also eigentlich meine Familie und so hatte nie großartig was mit Fußball so am Hut. Ich bin dann so beim Freund mit dem Vater mal so einfach mitgegangen. Und das hat mir dann sehr viel Spaß gemacht. Und dann wurde ich beim Turnier einfach irgendwann mal ins Tor gestellt. Also kennt man ja eigentlich, ist ja, wenn man ein Minikicker und so ist, dass eigentlich jeder mal irgendwo spielt. Aber die anderen hatten alle keine Lust, ins Tor zu gehen. Und dann bin ich halt dann ins Tor gekommen, hab's dann irgendwie ganz gut gemacht und dann wurde ich auch nicht mehr rausgenommen und seitdem bin ich dann auch eigentlich immer im Tor.
Haben sie nicht mehr rausgelassen.
Ja, genau. So hatten sie einen.
Ja.
Und dann, ja.
Vom TuS Recke, beziehungsweise aus Recke, kommt ja auch Marc Haider. der seine Karriere jetzt beim VfL ja beendet hat. Gab es da schon immer quasi so einen Berührungspunkt dann eben auch mit dem VfL, also über ihn jetzt sozusagen als Mann aus dem Dorf oder wie war das?
Tatsächlich habe ich das damals eher weniger wahrgenommen. Also ich wusste es auch eine Zeit lang gar nicht so. Also man kennt Simon Rolf, ist so großer Fußballer auch aus Recke. Und Marc Haider kam dann später, so mit 11, 12 Jahren wusste man das dann auch irgendwann. Aber so als kleiner Junge hatte ich da auch wenig Ahnung von.
Bei dir ging es dann vom TuS dann irgendwann Richtung Eintracht Rheine, auch damals Oberligist gewesen oder heute glaube ich auch immer noch. Ne? Also einer der nächstgrößeren Vereine, der auch eine gute Jugendarbeit daneben hat. Wie bist du nach Rheine gekommen und wie ging es dann rüber zum VfL?
Also wir hatten in Recke irgendwann mal ein gutes Pokalspiel gegen ISV, hieß das. Im Birner. Und da habe ich ganz gut gespielt, haben wir leider 1-0 durch ein Abseitstor verloren. aber da war dann auch der Trainer von der D1, war das damals, ja, Tom Ricken. Haben wir uns irgendwann mal getroffen, einfach, dass ich dann dahin gewechselt bin. Das erste Jahr war sehr, sehr Mischmasch eher, aber dann, als ich dann in eine C-Jugend gekommen bin, da ist das ja noch so, dass jetzt nicht U14, U15 ist, sondern dass dann wirklich eine C-Jugend ist, wo dann Jung- und Altjahrgang zusammenspielen. Und da sind wir dann auch direkt mit aufgestiegen. War ein sehr gutes Jahr, habe ich dann auch so, glaube ich, die ersten Schritte dann auch wirklich so in Leistungsfußball dann auch richtig gemacht. Da würde ich sagen dann noch, dass da so dieser Grundstein dann auch gelegt wurde, dass man dann, wie ich dann auch noch aus einer Brückmärche danach das Jahr dann auch gewechselt, dass ich darauf aufbauen konnte. Ja, also war schon echt eine gute Zeit.
So den Traum, Fußballprofi zu werden und erfolgreich zu sein, den hat wahrscheinlich jeder Junge irgendwann mal. Das wird bei euch nicht anders gewesen sein, oder?
Ja, also bei mir, seitdem ich klein bin, wollte ich schon immer Profifußballer werden.
Hattest du Vorbilder zu der Zeit oder so Spieler, denen du so ein bisschen nachgeeifert hast?
Ja, also ich war schon, würde ich sagen, immer eher ein defensiverer Spieler. Deswegen würde ich sagen Sergio Ramos als einer meiner Vorbilder und sonst halt Ronaldo, Cristiano Ronaldo.
Klar, das ist wahrscheinlich in eurer Generation und in einigen davor und danach ist das die Standardantwort. Wie ist bei dir? Du musstest dir, hast du dir früh einen Torwart gesucht oder hast du auch für Ronaldo geschwärmt?
Nee, also ich bin da eher Team Messi. nee, aber mein großes Vorbild ist natürlich Manuel Neuer. Schon ein kleiner, ich habe da auch Poster in meinem Zimmer an der Wand noch von ihm, habe auch seine Biografie zu Hause liegen und ist schon immer mein Vorbild, so wie die Art, so wie er Fußball spielt, aber auch einfach so dieses Ruhige, so das habe ich mir irgendwann abgeguckt. Damals auch schon immer zu Autogrammstunden und so von ihm hingefahren.
Ja, hingefahren?
Ja, oder wenn die mal in Dortmund oder so gespielt haben, dann zum Flughafen oder so, sind ja meistens dann auch
nach
so
Autogramme. Ach, ja. Ja, bei Greven,
genau. Ja. Ja, genau. Und dann konnte man sich da auch Autogramme holen oder so. Und in derselben Straße damals auch, als wir, also wir haben damals immer in Italien am Gardasee Urlaub gemacht, dann haben wir meistens in München, dann, weil wir da noch Freunde in der Nähe hatten, nochmal einen Stopp gemacht und dann auch an derselben Straße und dann den allen zugeguckt. Und da war natürlich Manuel Neuer immer mein Vorbild und habe auch Fußballtrikots von ihm überall zu Hause liegen. Also ist schon ein großes Vorbild von mir.
Ich war als auch damals noch relativ kleiner Junge bei Manuel Neuers ersten Liga-Einsatz für Schalke und muss sagen, du erinnerst auch optisch so ein bisschen an ihn. was mir bei ihm auf jeden Fall schon damals sofort aufgefallen ist und was mich und eigentlich alle so beeindruckt hat, ist irgendwie so seine Beweglichkeit. Also der ist 1,95 groß, wiegt 90 Kilo, aber ist bewegt sich wie ein Turner. Sicherlich auch eine Geschichte, die sich dann oder an der man sich dann irgendwie orientieren kann, ne?
Ja, also generell ist es ja für einen Torwart extrem wichtig, dass man gelenkig ist. Sonst kann man auch viele Bälle ja nicht bekommen. Also wenn man da allein schon sieht, wenn man einen Block stellen muss, also ins 1 gegen 1 und einen Block stellt, dann macht man ja schon einen halben Spagat so. Und wenn du halt das dann, also wenn du nicht beweglich genug bist, dann reißt dir halt alles dabei.
Hast du in Lotte in einer Szene auch gemacht,
ja, genau.
Als du nach halb rechts rausgekommen bist.
Ne? Ja, genau. Ja, und da ist schon extrem wichtig, muss man dann natürlich dann auch vorm Training macht man das ja viel, aber auch generell so zwischendurch, dass man da auch immer beweglich bleibt, ist schon wichtig.
Ich meine, Neuer hat ja, das ist ein Weltklasse-Torwart, war, ich behaupte auch immer noch sein kann, steht ja außer Frage, aber doch das Torwartspiel revolutioniert in vielen Punkten. Also gerade so dieses andere Agieren im 1 gegen 1, das Mitspielen hat er auf eine Stufe gehoben, die es vorher nicht gab. Ist das auch das dann sehr intensiv, was bei dir mit eingeflossen ist?
Also schon, dieses Offensive auch rauskommen. Mhm. Das versucht man natürlich dann auch immer den Verteidiger dann auch immer möglichst mitzuhelfen, hoch zu stehen und dann Bälle auch möglichst abzufangen. Das kann natürlich dann auch manchmal schief gehen. Aber das hat man dann natürlich in der Jugend dann schon versucht immer dann auch zu machen. Und da lernt man dann auch, was man dann eher nicht machen sollte, so wo es dann eine rote Karte schnell gibt. Aber es ist schon, dass man sich daran orientiert. Aber jeder Torwart, würde ich auch sagen, hat so seinen eigenen Stil. So, ich mache jetzt nicht genau hundertprozentig wie Neuer, sondern eher meinen Stil. Und das erarbeite ich mir dann auch jetzt im Laufe meiner Karriere immer weiter, so wie er es ja auch dann getan hat. Also er war ja auch nicht von Anfang an so wie jetzt 2014, sage ich mal, gegen Nigeria, wo er wirklich überragend immer rausgekommen ist.
Algerien
auch. Ja, Algerien war es. Ja, stimmt.
Jed, wann bist du denn, ich kann mir vorstellen, dass du, hast du auch gerade gesagt, du hast mit dem Kumpel einen Doppelsturm gebildet, Doppelspitze und dann geschossen. Wer hat dich dann nach hinten geschoben und wie hat dir das behagt? Eigentlich wollen Jungs ja Tore schießen und nicht verhindern. Es sei denn, sie sind Torhüter.
Ja, ich glaube, das kam von Zeit zu Zeit, also Richtung U14, U13, ja, dann ging es so Richtung Zentrum, so Sechser, würde ich sagen, Achter. Und ja, ab da war ich dann immer so Sechser oder Innenverteidiger auch. Und ja, in der U14, U15 hat es dann angefangen mit Innenverteidiger.
Hm. Du hast ja einen ganz spannenden Weg hinter dir. Du bist irgendwann dann ins Nachwuchsleistungszentrum des SV Meppen gewechselt. Von dort aus ging es dann nach Schalke. Ja, schon okay. Ein Schritt in einen sehr großen Verein, wo viel Konkurrenz natürlich auch ist. Da warst du dann 2 Jahre und dann ging es zum VfL. Beschreib mal so ein bisschen deinen Weg und wie es zu den Transfers gekommen ist.
Ja, genau. Also ich habe ja angefangen beim VfL Weißelf Nordhorn. Da bin ich dann rüber zum SV Meppen. Das war so der nächste Verein, der nächstgrößere Verein in meiner Gegend. Da habe ich dann in der U15 2 Jahre gespielt, also als jüngerer und älterer Jahrgang. Hab da meine Schritte gemacht und dann war ich auch in der Niedersachsen-Auswahl, also Länderauswahl, dann hatten wir den Länderpokal, da spielen wir mal gegen die anderen Bundesländer.
In Kaiserau, ne?
Genau, in Kaiserau war das. Da bin ich dann den Scouts aufgefallen und dann kam es zu 16 zum Transfer rüber nach Schalke.
Ja, da möchte ich mal einhaken. Das war ja dann, ich meine, Nordhorn-Schalke. Nordhorn ist ja auch Schalke-Land, da sind viele Schalke-Fanclubs. Ja. Aber trotzdem ist es ja ein weiter Weg. Wie hat dich das so ein bisschen erschreckt vorher oder warst du ein bisschen ängstlich, diesen Weg zu gehen? Oder welchen Support hast du da von wem bekommen?
Ja, also ich würde sagen, ich war nicht ängstlich, habe mich eher darauf gefreut, aber war halt
aufgeregt.
Ja, noch aufgeregt und war noch neu für mich. Ich war noch, glaube ich, 15, 16 Jahre alt, musste ins Internat dort ziehen, ohne Eltern, also bist noch ein kleines Kind oder ein Kind sozusagen und bist dann auf dich alleine gestellt, aber ich hatte auf jeden Fall meine Eltern im Rücken, die haben mich unterstützt, wo sie konnten und ich meine, über die A31 müsste das sein, fährt man auch knapp über eine Stunde, also das geht eigentlich ganz okay.
Mhm. Schalke ist natürlich, also ist ein Riesenname, nicht nur in Deutschland, sondern Europa und weltweit bekannt. Vor allem natürlich für seine Talentschmiede. Also wir haben Neuer schon angesprochen, Mesut Özil, Benedikt Höwedes, also Julian Draxler und
Sven Köhler.
Sven Köhler unter anderem. Maxwell Jamfi auch. Für ein Jahr, glaube ich. Ja, also man kommt gar nicht raus oder man kann gar nicht aufhören, die Talente da aufzuzählen, die aus der Jugend da gekommen sind. Das war sicherlich ein Grund für den Wechsel damals. Aber hast du auch so ein bisschen dann sowas wie Druck verspürt da?
Ja, also in der U16 noch nicht so. Da spielen wir ja auch noch, ich sag mal, nur in der Westfalenliga, also ein Unterbundesliga, zwar gegen Ältere, aber ja, da hat man natürlich schon gemerkt, die Konkurrenz ist gut und da sind auch schon, also die meisten Jungs in meiner Mannschaft dort waren schon länger auf Schalke, seit der U9, also das war deren 6., 5., 7. Jahr schon dort.
Ja.
Das war halt mein erstes Jahr richtig im NLZ, weil der SV Meppen war zur damaligen Zeit noch kein NLZ. Und dann also als wir dann in die U17 gekommen sind, da hat man schon gemerkt, so, da haben die, glaube ich, einen Mittelfeldspieler aus den USA geholt, einen Innenverteidiger aus Polen, so, dann merkst du schon, wird schon international. Und, dann ging es halt los, aber die Jahre waren halt ein bisschen so von Corona überschattet, sage ich mal. Wir haben kaum gespielt. In der U16 wurde, glaube ich, die zweite Saisonhälfte abgebrochen und in der U17-Bundesliga hatten wir nur 4 Spiele. Ja, das war sehr schade, dass wir da leider nicht vor allem die U17-Saison spielen konnten, weil ich denke, dass wir auf jeden Fall oben mitgespielt hätten und dann vielleicht einige Erfolge hätten feiern können.
Und da habt ihr in der Corona-Phase die Frage an beide, ja auch, dass dieses Video-Coaching und mitgemacht, die Trainingspläne erfüllt, das muss ja für jeden Mannschaftssportler oder überhaupt für jeden Sportler eine Tortur sein, oder? Was habt ihr da, Luca, was habt ihr da für Erinnerungen dran?
Also ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass es eine sehr große Belastung auch einfach war. Also es war ja von einem auf den anderen Tag einfach so vorbei. Ich glaube, wir hatten noch 3 Ligaspiele, also es war ja erst U16 war es ja dann im Frühjahr bei mir. Hat man es schon ein bisschen eingedeutet, aber dann, als ich ja U17 gekommen bin, hatten wir dann 3 Spiele und dann wurde es ja im November ja auch schon wieder alles dicht gemacht. Und dann hatten wir fast ein halbes Jahr lang einfach kein Fußballtraining, kein Spiel, kein gar nichts. Und das war schon echt eine sehr anstrengende Zeit. Vor allem, wenn man so seine Mannschaftskollegen nicht sieht, das ist schon so eigentlich so seine ganzen Freunde siehst du nicht mehr, hast keinen Kontakt mehr zu denen, dann auch alle deine Schulfreunde, also da war ich ja noch in der Schule, siehst du auch nicht mehr, nur über Videocalls, bist die ganze Zeit nur alleine zu Hause, so, weißt auch nicht, was du machen sollst, so die ganze Zeit eine Playstation spielen oder so, macht auch irgendwie keinen Spaß mehr. Und dann haben wir, das haben unsere U17-Trainer dann echt ganz gut gemacht, dann haben wir immer so Wochen-Challenges und so gemacht, so, dass jeder sich mal eine Challenge überlegen musste, so 70 Mal mit dem Ball gegen die Wand und dann gibt's ab 50 oder so gibt's 1 Punkt, 60 2 Punkte, 70 3 Punkte oder so oder keine Ahnung, mit einer Klopapierrolle 20 Mal hochhalten, irgendwie irgendwas und dann gab's halt von Woche zu Woche immer Punkte und zusätzlich gab's dann halt noch Laufpläne und Kraftpläne. Kraftpläne konnte jeder für sich selbst dann machen und die Laufpläne musste man dann quasi unserem Athletiktrainer Olli Peters immer schicken und der hat die dann ausgewertet und dann hat man dann, glaube ich, keine Strafe oder sowas. Wie genau es dann hinterher war mit den Punkten, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall war es dann hinterher auch ganz cool und dass dieser Fußball dann nicht ganz wegging, haben wir dann auch eigentlich pro Woche 1 oder 2 Videobesprechungen mit Christopher dann gemacht, wo wir dann eigentlich so einfach Spiele von Hannover, von Bayern oder so analysiert haben und dann auch selbst so gucken mussten, was sind jetzt so Spielprinzipien, wo wir selbst einfach erkennen, so was passiert jetzt in der Phase, was hätten sie besser, was hätten sie anders hätten machen können, damit es vielleicht nicht zum Tor oder zum Tor hätte kommen können. War natürlich dann auch irgendwann, reicht es ja auch einfach, du willst nicht die ganze Zeit eine Theorie machen, ja. Du willst einfach einen Ball am Fuß haben und selber machen. Aber ich glaube schon, dass dadurch so das Fußballverständnis auch einfach verbessert wurde und dann hinterher auch, als wir dann um 19 gekommen sind, wurde der Chris dann auch im Herbst dann auch unser U19-Trainer und dann hat er auch die ganzen Prinzipien quasi, die wir in U17 dann auch eingeführt haben, dann in 19 direkt übernommen und somit hatten wir dann auch einen ganz guten Start. Ich glaube schon, dass wir die Zeit dann ganz gut überbrückt haben. Ich hatte ja auch zusätzlich noch, weil ich ja mein Abitur in Hobson dann gemacht hatte, und dazu musste ich eine Mannschaft trainieren. Und das hatte ich auch beim VfL gemacht, in der U13. Mhm. Und da ich diese Stunden ja dann auch nicht machen konnte, aufgrund Corona, habe ich dann quasi von der U11 bis U13 alle zusammen immer Athletiktraining, also Stabi-Training einfach mit allen über Zoom-Call gemacht. War echt ganz cool.
Das heißt, du hast schon erste Trainererfahrung gesammelt?
Ja, also musste ich dann ja auch. Also fürs Sportabitur muss man ja Trainerlizenz dann auch machen. Und das hat auch eigentlich so Spaß gemacht, glaube so. Menschlich hat einen das schon so ein bisschen weitergebracht, so 60 so Jungs einfach dann
auch denen sagen, wo
sie auch geht, einfach ja. zu Hause sitzen, die ja, ja genau das gleiche Problem haben wie ich, die auch eigentlich Fußball ja. spielen wollen so, aber die dann sich denken, ein bisschen was machen, auch wenn der jetzt nervt und sagt, du sollst das und das machen. Also ich habe es dann natürlich immer vorgemacht, so habe mir dann immer einen Trainingsplan auch für die Jungs so geschrieben und da haben wir das quasi dann zusammen immer dann gemacht und es hat dann auch Spaß gemacht und dann hat man noch so ein bisschen Beschäftigung gehabt so.
Was war deine Challenge, die du dir ausgedacht hast bei Corona? Oder?
Ich hatte tatsächlich keine großen Pausen. Also wir hatten das Glück auf Schalke, dass wir trainieren durften.
Ach so.
Aber in der U16 halt in der Anfangszeit von Corona, da wo es am schlimmsten war, glaube ich, da hatten wir, glaube ich, 2-3 Monate Pause oder 1-2 Monate Pause. Also das war Richtung Ende der Saison, also vor dem Sommer. Alle hatten wir mal Peter Nake hieß der auch im Internat war, also der hatte so einen Schlüssel für eine Halle, da konnten wir dann immer mit den Jungs aus dem Internat kicken gehen, so unoffiziell. Und dann in der U17, da konnten wir die ganze Zeit trainieren, das war unser Glück auf jeden Fall. Aber ja, es hat dann halt an den Spielen gefehlt, was sehr schade war.
Warum bist du dann, also da sind wir eben stehen geblieben, warum bist du dann schlussendlich zum VfL gekommen?
Ja, also genau, in der U16 und U17 haben wir halt nicht viel gespielt und ja, so der Spaß, würde ich sagen, ist nicht weggegangen, aber man wollte halt wieder viel spielen und in der U19 auf Schalke, also in der U19 sind ja 2 Jahrgänge und als jüngerer Jahrgang wäre es wahrscheinlich schwer gewesen für mich zu spielen und ich wollte halt unbedingt spielen und da hat sich dann Osnabrück gut angeboten, dass ich dann in den beiden U19-Jahrgängen auf dem gleichen Niveau, sag ich mal, also in der U19-Bundesliga, meine Spiele machen konnte und ja, und halt auch die Perspektive.
Jetzt seid ihr, vor ein paar Wochen seid ihr zusammen aufgestiegen, mit der U19, ich glaube, du als Kapitän?
Ja, also ich bin eigentlich zweiter Kapitän und Jan-Philipp Stottmann, unser richtiger Kapitän, der war auf Abifahrt.
Ja, okay. Grundsätzlich ist es aber, also ihr seid nicht nur Mannschaftskollegen, seid jetzt zusammen im Profikader, sondern ihr müsst auch auf dem Platz eng zusammenarbeiten. Wie ist so, also als Innenverteidiger und Torwart, wie ist euer Verhältnis so?
Professionell, würde ich sagen.
Also ich würde auch sagen, also eigentlich ganz gut. Also ich fühle mich eigentlich gut, wenn ich weiß, dass hinter mir Böge ist, so ein der lautest coacht und natürlich auch viele Bälle hält, so, dann hast du als Verteidiger auf jeden Fall so eine Sicherheit, falls mal irgendwie ein Ball durchkommt, durchrutscht, dass hinten eine Wand steht. Also, aber in der U19 gab es auch mal ein bisschen so Angezoffe, würde ich sagen. So. Aber ist ja normal unter Kollegen.
Das ist normal. Aber jetzt im Sinne von eng befreundet, dass ihr gemeinsame Interessen habt, Freizeit verbringt, das ist jetzt nicht der Fall.
Naja, eigentlich nicht. Ne.
Aber es ist schön, dass ihr trotzdem gemeinsam hier seid. Wo wart ihr denn am 27. Mai?
Bei Luca weiß ich es. Weil ich dich gesehen habe.
Ja, also an der Pöller Brücke halt, ne?
Also. Ja, erzähl mal, ganz normal als Fan im Publikum.
Ja, also ich war ja leider nicht im Kader mit dabei. Da musste ich leider auf die Tribüne. Ich war auch sehr gerne im Kader gewesen. Aber es war. Also, war ja immer noch ein unbeschreiblich verrücktes Spiel. Also, es wird es wahrscheinlich so nie wieder geben. Und da waren natürlich die Emotionen war unbegrenzt so und es war einfach geil.
Bist du auch auf den Rasen dann zu den Jungs, oder?
Ja, klar. Also, ich habe natürlich aufgepasst, nicht, dass ich da irgendwie in Umlauf oder so, aber so schnell wie es geht, irgendwie auf dem Platz, ich weiß nicht, Timo Beermann oder so habe ich als erstes gesehen, direkt umarmt, direkt einfach gejubelt, man hat sich einfach gefreut, so, man hat gar nicht drüber nachgedacht, es waren ja auch 3.000, 4.000, 5.000 Menschen auf dem Rasen, das ist ja auch gefühlt keinen mehr gefunden dann. Ja. Und dann war es hinterher ganz gut, dass da so eine kleine Zone war, wo wir dann rein konnten, wo dann auch dann die anderen Jungs alle waren.
Ich erinnere mich, du bist mir über den Weg gelaufen da in dem Raum vor den Kabinen und du hast gestrahlt und dich gefreut, du konntest gar nichts sagen. Das war schon schön. Und bei dir, Jit, wie hast du es denn auf der Bank erlebt?
Ja, also das Spiel, wir lagen ja 1-0 hinten und dann ging es ja Richtung Schlussminuten und dann dachte ich mir, also wir standen alle so.
Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!